Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Wer kennt das nicht? Man streitet in der Familie, zofft sich, zickt, ist wütend, beleidigt und hat Ratschläge, nach denen kein Mensch gefragt hat. Familienkonflikte sind normal und das hilft grundsätzlich, miteinander zu reden. Doch genau das fällt vielen schwer. Psychotherapeutin Franka Cerutti hat für die ARD Familien geholfen und getroffen, deren Schwierigkeiten exemplarisch sind. Und sie gibt Tipps, wie wir Lösungen finden und besser miteinander klarkommen. Franka Cerutti, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Franka, bevor jetzt alle Rätseln, lass uns kurz über deinen Namen sprechen. Du bist nämlich eigentlich halbe Finnin, hast aber einen total italienischen Namen. Wie kommt das?
Ja, ich weiß auch nicht, um Leute zu verwirren. Nee, ich habe tatsächlich väterlicherseits italienische Vorfahren, aber mütterlicherseits bin ich halt halbe Finnin. Aber der italienische Name ist eben geblieben.
Und kommt auch beides durch, so charakterlich?
Charakterlich, nein. Ich glaube, ich bin eher so ein ruhiges nordisches Gemüt. Ich bin gar nicht so italienisch, wie man meinen könnte.
Aber bei Italien denkt man ja automatisch so an Sonne. Klischee, ne? Mhm. Nun ist es draußen echt trübe. Man merkt schon, die Tage sind kurz, es wird nicht richtig hell. Hast du so ein kleines Zaubermittel als Psychotherapeutin, was uns sofort besser launig macht?
Also ehrlich gesagt ist das gar nicht so psychologisch, sondern eher physiologisch. Ich empfehle echt Tageslichtlampen. Das ist nicht nur für unsere Pflanzen gut, sondern wir brauchen ein bisschen UV-Licht, wir brauchen ein bisschen Vitamin D. Das kann unserer Stimmung schon mal auf die Sprünge helfen. Und ansonsten muss man halt die kuscheligen Seiten vor allen Dingen sehen und es sich gemütlich machen.
Das ist interessant, weil wir haben vorhin in der Redaktion wirklich über diese Tageslichtlampen gesprochen. Hast du selbst so eine? Setzt du dich davor?
Ja, ich habe so eine als Wecker. Die wird so ganz behutsam immer heller. Die simuliert einen Sonnenaufgang. Und ich meine, dann kommt man besser in den Tag. Aber tatsächlich hilft das natürlich auch der Vitamin-D-Produktion auf die Sprünge. Und darum geht es natürlich bei der Stimmung auch.
Siehst du, meine Mutter würde jetzt einfach sagen, an die frische Luft, dann wird schon besser, egal bei welchem Wetter. Also von daher, man kann ja beides mal probieren. Ja. Bewegung soll auch helfen. Black Friday, hat er dich gekriegt, Franka? Hast du schnell eine Pfanne bestellt oder eine Creme? Nein, ehrlich?
Doch, ich war shoppen. Eigentlich gehe ich normalerweise gar nicht shoppen und diesmal hat es mich gekriegt.
Weil du gedacht hast, Rabattschlacht, da kann ich noch ein bisschen was sparen. Und?
Ich bin selber reingefallen.
Meinst du, ist günstiger gewesen als sonst? Oder?
Ja, das ist ja halt immer die Frage. Ne? Also, aber manchmal ist man ja nicht schlauer, nur weil man Sachen weiß. Also mir ist schon bewusst, dass die wahrscheinlich vorher die Preise raufgeschraubt haben, um sie dann vermeintlich zu senken. Und dass ich mir was einrede, wenn ich denke, ich mache Schnäppchen. Obwohl ich in Wirklichkeit Geld ausgegeben habe, aber das ist eben genau die Psychologie dahinter, die mich auch kriegt.
Das triggert, ne? Da haben wahrscheinlich Werbepsychologen der letzten 100 Jahre alles Wissen zusammengepackt und ziehen uns förmlich. Und ich habe sogar heute auch noch überlegt, ob ich nicht doch, aber ich habe widerstanden. Ja, Franka, den Menschen gute Gedanken mitgeben, das finde ich ein sehr schönes Ziel. Gelingt dir das in der Regel?
Ich hoffe, wobei ich ehrlicherweise ja auch schwere Themen bediene. Also ich muss auch ehrlich sagen, Psychologie ist ja nicht Wellness, sondern mir ist das echt auch ein Anliegen, den Menschen Gehör zu verschaffen oder auf Themen aufmerksam zu machen, die einem normalerweise auch mal echt schwer im Magen liegen können. Und das mache ich halt mit dem Podcast oder mit verschiedenen Formaten. Also das ist mir eigentlich das größte Anliegen, nicht immer nur gute Laune zu verbreiten, sondern auch mal die schweren Seiten anzugucken.
Dein Podcast, wollte ich sagen, Psychologie to go, ist super erfolgreich. Den gibt es jetzt seit 5, 6 Jahren, vor der Pandemie angefangen. Und damit hast du einen unheimlichen Zulauf. Was sind denn das für Themen, die du da behandelst?
Ja, also die Psychologie ist ja groß und breit sozusagen. Also zum einen stelle ich tatsächlich im Grunde Störungsbilder vor. Oder
was heißt das?
Naja, zum Beispiel spreche ich über eher seltene, unbekannte Sachen wie die Emetophobie. Das ist die Angst vorm Erbrechen. Mhm. Da hat kaum jemand je von gehört. Aber die Leute, die es betrifft, sind häufig ganz glücklich, dann doch mal darüber zu hören und zu verstehen, ach, das haben andere Leute auch, ach, das hat einen Namen, das ist wirklich ein Ding. Sowas mache ich. Oder ich erzähle Fallgeschichten aus der Praxis, natürlich immer total abstrahiert. Also ich verstoße jetzt nicht gegen meine Schweigepflicht, aber ich versuche immer so ein bisschen was an die Hand zu geben, was man tun kann. Und im Großen und Ganzen möchte ich, glaube ich, vor allen Dingen ermuntern, die Scheu abzulegen und das ganze Thema einfach entschämen.
Mhm. In der aktuellen und neuen ARD-Serie Familientherapie, da kümmerst du dich um Familienstreitigkeiten. Und Familie, da denkt man ja so an Geborgenheit, an was Schönes, an was Warmes, sich gut verstehend. Mhm. Aber ist das wirklich die Regel oder eigentlich die Ausnahme?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja total schön, dass das deine Assoziationen zur Familie sind. Aber natürlich sehe ich als Psychotherapeutin auch die Familien, wo es halt nicht ganz so gut läuft. Und die Wahrheit ist, glaube ich, einfach, dass an diesem Spruch unter jedem Dach ein Ach ganz viel dran ist. Und ich finde das ganz toll, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, da auch mal so ein bisschen sozusagen das Dach abzuheben, ja, und mal reinzuschauen, wie das bei ganz normalen Familien eben auch aussehen kann. Da ist nämlich nicht nur eitel Sonnenschein, sondern da wird sich angezickt, da wird sich gezofft, da ist man wütend aufeinander, da knallen Türen. Das ist normal und das würde ich gerne einfach auch mal zeigen und adressieren.
Zumal wahrscheinlich viele Leute, du hast gerade das Stichwort Scham genannt, das Gefühl haben, nur bei uns läuft es nicht, überall anders.
Ja,
Friede, Freude, Eierkuchen.
Total. Also, und ich finde, das ist zum Beispiel ein Aspekt, der durch Social Media auch eher schlimmer geworden ist, dass Leute halt denken, der Standard, was so eine normale Familie ist, so wie du das gerade gesagt hast, ne? Mensch, bei allen scheint es harmonisch zu sein und friedlich und jetzt die Weihnachtszeit und das macht dann die Erwartungen so hoch und wenn man dann guckt und wo stehe ich und merkt da so eine Diskrepanz zwischen dem, wie man denkt, wie alle anderen es haben und wie es bei mir aussieht, das passt irgendwie nicht, dann schürt das auch eine Unzufriedenheit und macht eigentlich immer mehr Stress und übt auch Druck auf Familien aus.
Umso wichtiger, dass es jetzt diese Serie gibt. Familientherapie, erklär uns, sie läuft ja noch nicht, erst nächste Woche geht's los am Donnerstag, so ein bisschen, worum es gehen wird.
Also es sind 4 Familien, die sich mir anvertraut haben, wobei man jetzt nicht, also es sind nicht Familien mit kleineren Kindern. Die jüngste ist 12, die Helene.
Pubertier.
Die mit ihrem Papa kam, genau. Ansonsten sind es durchaus auch erwachsene Menschen, die mit ihren Eltern gekommen sind, um verschiedene Themen mal anzusprechen. Also wir haben zum Beispiel eine Patchwork- bzw. Kuckucks-Situation, wo eine erwachsene Frau erfährt, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Wir haben Helene, die ich gerade schon sagte, die das einzige Kind im Grunde jetzt in dieser Staffel, die mit ihrem Papa immer mal wieder aneckt. Das sind so Hausaufgaben und so Schulstreitigkeiten und wie ordentlich man zu sein hat oder nicht. Dann haben wir aber auch ein Mutter-Tochter-Gespann, auch ganz toll, die beiden. Und Matthias mit seiner Mutter Gundi, der einfach sich einen offeneren Austausch wünscht, weil er gesagt hat, wir sind perfekt im Funktionieren. Wir sind Weltmeister darin, alles gut aussehen zu lassen, aber eigentlich fehlt mir die Nähe. Und das war auch eine sehr berührende Arbeit mit den beiden.
Um so ein Gefühl dafür zu bekommen, haben wir mal eine kleine Zusammenfassung. Mini.
Es ist wurscht, auf welcher Seite das ist.
Aber nein, es soll aber so starr stehen, Papa. Mein Vater geht mir oft ein bisschen auf den Senkel.
Ich als Vater muss ja eigentlich mit so einer 11-jährigen Tochter umgehen können.
Es geht ja nur darum, dass man am Ende die Meinung des anderen einfach mal gelten lässt.
Du hättest mal deinen Unterton hören müssen.
Diese Energie, mit der sie dann anfängt, so richtig zu fighten. Also das ist richtig wie so ein Kampf manchmal.
Ihr kennt das bestimmt. Plötzlich reagiert ihr gestresst aufeinander und wisst eigentlich gar nicht, warum. Das kommt in jeder Familie vor. Aber was ist, wenn die Emotionen zwischen euch ständig hochkochen und wenn der Stress zwischen euch zur Belastung wird? Dann steckt da vielleicht doch etwas Größeres dahinter. Der klassische Elefant im Raum. Das Problem, das alle sehen und niemand anspricht.
Ja, ein Elefant im Raum, Tränen, Rumgezicker, da war ja schon einiges dabei. Gibt es so einen gemeinsamen Nenner?
Also ich glaube, der gemeinsame Nenner, der dreht sich halt im Grunde um die psychologischen Grundbedürfnisse. Also unsere Grundbedürfnisse und unsere Anliegen, die wir an unsere Familienmenschen haben, sind ja einfach wirklich, ich möchte bei dir so angenommen werden, wie ich bin. Ich möchte einerseits Bindung, ich möchte andererseits aber auch Freiraum haben, mich entfalten zu können. Das sind im Grunde häufig so die Kernthemen.
Und das heißt im Umkehrschluss, wo knallt es am ehesten?
Also interessanterweise ist es nicht nur, dass es viel knallt bei Familien, sondern ich finde immer auch verdächtig die Familien, wo es gar nicht so knallt, sondern wo gar nicht gesprochen wird. Wo alles so gut aussieht und wo es dann heißt, so, nee, wir haben gar keine Konflikte. Die finde ich fast noch ein bisschen schwieriger, wenn ich das so bewerten würde, weil ich dann denke, okay, dann sind wahrscheinlich alle schon ausgestiegen aus dem Gespräch oder aus dem Interesse oder aus dem Kontakt. So. Aber häufig ist es eben, wenn Grundbedürfnisse verletzt sind. Wenn man das Gefühl hat, ich habe nicht genug Freiraum. Mit älter werdenden Kindern ist das zum Beispiel häufig so, dass man als Elternteil noch irgendwie so ein bisschen mehr Leitplanke sein möchte und die Kinder wollen aber mehr Freiraum. Das sind so typische Schwellensituationen. Also, ne?
Das ist ja auch der Fall, glaube ich, von dieser Helene, von der du gerade erzählt hast, die 12-Jährige, die mit ihrem Vater so Probleme im Moment hat, wo beide sich so ein bisschen aneinander abarbeiten. Und das können wir uns ja noch mal genauer anschauen.
Ja, aber du siehst, was dann passiert, ne?
Ja.
Also, wenn wir der Helene hier noch mehr zu schleppen gegeben hätten, wie sie alles sein soll,
ja,
und was sie alles erfüllen soll, das ist mächtig.
Ja, ja, ist richtig.
Der Turm an Anforderungen an Helene macht es deutlich. Wir Eltern halsen unseren Kindern, bewusst oder unbewusst, eine Menge auf. Niemand kann einem so hohen Erwartungsdruck standhalten. Es sind häufig die Vorstellungen von uns Eltern, wie unser Kind zu sein hat oder wie es sich verhalten soll.
Was nehmt ihr daraus mit? Worüber denkt ihr nach?
Naja, dass man grundsätzlich sich überlegt, ob manche Dinge wirklich so wichtig sind oder ob das Leben nicht einfacher ist, wenn man diese Punkte hier beachtet, als auf anderen Sachen rumzuhacken.
Das sind die wichtigen
dass
zwei.
Dass der Turm da unten zusammenbricht und das bleibt.
Das bleibt. Respekt und Harmonie.
Ja, du hast Lösungen mitgebracht und parat, aber da sieht man ja, viele Erwartungen sind eine schwere Bürde. Ja. Nur was macht der Vater, der das ja offensichtlich auch begriffen hat, jetzt damit?
Also ich hoffe, dass sie das mitgenommen haben. Die beiden, die waren übrigens auch ein starkes Team. Ne? Ja. Also das möchte ich auch nochmal sagen, dass in dieser Serie wirklich niemand bloßgestellt wird oder niemand blöd dasteht oder beschämt wird, sondern die kommen, weil die sich lieben und weil die besser miteinander klarkommen möchten. Und die beiden haben sich darauf verständigt, das wirklich nochmal ein bisschen runterzubrechen auf die Basics. Also mal abgesehen jetzt vom Querflöte üben oder wie das Zimmer aussehen soll oder wann die Hausaufgaben gemacht werden sollen, haben sie sich halt verständigt auf das, was ihnen gemeinsam halt wirklich wichtig ist. Und das bedeutet, dass sie einen Schritt da aufeinander zugehen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
Wie viel Therapie braucht man denn so in einer solchen Situation, wo die Situationen oder die Positionen festgefahren sind, ja, bis sich das, was man sich so ja, antrainiert hat, angewöhnt hat, ja, wieder locker wird?
Boah, das kann man pauschal super schwer sagen. Jetzt ist ja klar, ne, dass wir begrenzt sind in dem, was wir erreichen können in so einer Familiencoaching-Situation an einem Tag. Deshalb haben wir uns wirklich auf so Kernkonflikte, sage ich jetzt mal, beschränkt. Aber jetzt so im echten Leben, wenn du mich nach meiner Praxis fragst, da habe ich natürlich auch Prozesse mit Familien, die viel, viel länger dauern oder wie, wo vielleicht eine Person nicht mit im Boot ist oder sich auch sträubt oder sagt so, ich bin gar nicht das Problem, du bist das Problem, wo man erstmal wirklich so ein bisschen Vorarbeit leisten muss, bevor überhaupt alle in einen Raum kommen mögen. So, ne? Und da kann das viel länger dauern.
Das ist ja auch ein bisschen der Fall bei der Mutter-Tochter-Position, die sofort die Tochter getriggert wird, egal was die Mutter sagt, hat man zumindest das Gefühl. Und das kennen ja auch viele. Deshalb, wie kann man das selbst daran arbeiten, sowas wieder loszuwerden?
Also das, wenn man so gereizt aufeinander reagiert und im Grunde schon so bei Kleinigkeiten hochgeht, ich vergleiche das immer mit so einer inneren Allergie. Also wie wenn man von Spuren von Nüssen schon
dicken Hals kriegt.
Ja, so genau. So hat man sich manchmal so aneinander abgearbeitet, dass man dann schon von Spuren von irgendwas irgendwie so ein Groll plötzlich bekommt oder so eine Wut. Und ich glaube, das Wichtigste ist, das erstmal zu realisieren, dass die eigene Reaktion nicht angemessen ist zu der tatsächlichen Situation. Und dass man da mal durchatmet und sich gegenseitig besinnt, so was ist eigentlich das, was in Wirklichkeit uns so ärgert oder so wütend macht. Und da stehen dann häufig Bedürfnisse quer. Also zum Beispiel das Bedürfnis von, gib mir mehr Beachtung oder respektiere mich mehr oder hör mir mehr zu oder sei nicht von oben herab, also was auch immer dann dazwischen steht. Und das entzündet sich dann aber an so Alltagssituationen, die nichts damit zu tun haben.
Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass das ja Leute aus dem echten Leben sind, die sich auch trauen, sich hier mit ihren Problemen so der Öffentlichkeit preiszugeben. Also vielen Dank, muss ich mal einfach so stellvertretend sagen an dieser Stelle, weil ich finde das auch sehr mutig.
Total. Also und es rührt mich auch richtig, auch jetzt, wenn ich das nochmal so sehe, dass da so ein riesiger Vertrauensvorschuss mir gegeben wurde sozusagen und dass sie sich gemeldet haben mit ihrem normalen Familienalltag und eben nicht das Gefühl hatten, nee, also das muss hinter verschlossenen Türen bleiben oder solche Wäsche wird nicht öffentlich gewaschen oder so. Das hat auch Irritation ausgelöst. Ne? Leute haben ja auch gesagt, Franka, was gibst du dich her für so ein Format, wo so familieninterner Preis gegeben werden? Aber ich sehe es nicht so. Also ich finde, das gehört normalisiert, dass wir alle so unsere Problemchen haben, auch miteinander und unsere Konflikte. Und auch das ist sowas, was ich gerne entschämen würde.
Absolut. Also vor allem Viel kann man lernen auch, weil es ja auch in gewisser Weise Blaupausen sind. Mhm. Also wer Interesse hat, und ich glaube, das hat jeder, der eine Familie hat oder in einer Familie ist, ab Donnerstag in der ARD. Familienstress und Überforderung, weil zum Beispiel das Baby permanent streit, gibt es ja auch und kann so weit führen, dass es zu Kontrollverlust kommt und dass ein Elternteil ausrastet und auch Gewalt anwendet. Das Baby möglicherweise schüttelt. Elisabeth Bergmann hat einen Mann getroffen, der das in der Familie erlebt hat und mit seinem Verein anderen betroffenen Familien helfen möchte.
Oh, bitte hör auf zu schreien.
Das unkontrollierte Schütteln eines Babys, selbst wenn es nur leicht ist, kann von schweren Kopfverletzungen bis hin zum Tod führen.
2019 ist unser Großneffe mit 4 Monaten totgeschüttelt worden. Da sind wir das erste Mal überhaupt mit diesem Thema konfrontiert worden. Und da ist uns überhaupt erst einmal aufgefallen, wie groß diese Problematik eigentlich ist. Man überlegt, jedes Jahr werden zwischen 180 und 200 Kinder totgeschüttelt, allein in Deutschland.
Das Bundeskriminalamt schätzt die Dunkelziffer sogar wesentlich höher. Das Thema lässt Patrick Kliefoth nicht mehr los. Er gründet den Verein Shaken Kids und will Kindern und Eltern helfen. Die Ursachen der Kindesmisshandlung sind oft ähnlich.
Überforderung, sowohl im Beruf als im Privaten. Da kommen noch die finanziellen Sorgen dazu. Also es ist immer eine Mischung aus allem. So, man kann nie sagen, das ist irgendwie nur das Klientel oder das Klientel, weil die Problematik zieht sich wirklich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Gegründet wurde der Verein am Anfang für sogenannte Schüttelkinder, dieses Baby-Shaken-Syndrom. Aber es hat sich in den letzten Jahren einfach herauskristallisiert. Und da ist unser Leitspruch, Kinder, die sowohl im Leben als auch vom Leben durchgeschüttelt wurden. Dazu zählen wir alle Kinder, die misshandelt, missbraucht, schwer traumatisiert worden sind und, und.
Patrick Kliefoth hat Fortbildungen zum Kinder- und Jugendseelsorger und zum Traumafachberater gemacht. Und er hat diesen Rückzugsort für Betroffene geschaffen.
Hier können Kinder endlich wirklich mal so entfliehen und zur Ruhe kommen. Durch dieses Zelt wird nachher natürlich, wenn ein Kind drin ist und auch Erwachsene, wird zugemacht, ist man wirklich dunkel. Durch diesen Sternenhimmel wird man wieder ein bisschen mehr sensibilisiert. Und der Puls geht da so schnell wirklich runter. Und wenn man sich darauf einlässt, kommen die Kinder sowas von gestärkt und glücklich wieder raus.
Der Verein Shaken Kids ist zum Beispiel auch auf Insta und arbeitet mit Krankenhäusern wie zum Beispiel der Berliner Charité zusammen. Außerdem reisen Patrick Kliefoth und seine Helfer auch mit Infoständen herum und das ehrenamtlich. Am liebsten mit diesem Feuerwehrauto, Baujahr 1959, das dem Verein gespendet wurde.
Wir fahren damit auch zu Veranstaltungen. Kinder dürfen hier rein, dürfen vorne sitzen, dürfen das Martinhorn anmachen. Im gleichen Zeitraum nehmen wir uns die Eltern vor und informieren über die ganzen Problematiken, Misshandlungen und dies und jenes, was man machen kann. Und das wird so super angenommen. Wir müssen, glaube ich, davon wegkommen, dass, um Hilfe zu bitten, dass es etwas Schlimmes, etwas Negatives ist. Es ist überhaupt nicht. Es ist etwas Positives. Ich schenke dir doch mein Vertrauen. Einfach mehr Menschlichkeit.
Hier ist meine Hand, wann immer du sie brauchst. Schlag sie auf.
Ja, du hast gerade gesagt, Franka, schön gesagt, gerade, dass man durchaus sich Hilfe holen kann und soll, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, absolut. Auf Eltern und auf Familien lastet so ein riesiger Druck. Und alle haben irgendwie das Gefühl, ich muss damit zurechtkommen, ich muss das irgendwie wuppen. Alle anderen schaffen das ja scheinbar auch. Und deshalb finde ich also auch solche Maßnahmen, solche Ideen ganz toll, ganz wertvoll.
Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wenn ich zum Beispiel in diesem Gezicke, sag ich mal, mit meiner Mutter oder mit meiner Tochter bin? Wann ist so der Punkt, wo ich wirklich mir die Hilfe von einer Fachfrau oder einem Fachmann holen sollte?
Also zum Glück, es gibt ja zum Beispiel auch Familienberatungsstellen, die arbeiten total niederschwellig, die sind kostenlos und da kann man einfach hingehen und sich mal schon mal mit jemandem unterhalten, um abschätzen zu lassen, ist das jetzt wirklich schon sowas wie Therapiebedarf Oder reicht ein entlastendes Gespräch? Oder brauche ich nur ein bisschen Handwerkszeug für meine Kommunikation oder so? Und das kann ich nur empfehlen. Also die freuen sich auch, wenn man nicht viel zu spät kommt oder wenn schon wirklich was passiert ist oder die Familie zerbricht, sondern wenn man einfach merkt, ich bin belastet. Ja, dann hol dir doch mal Hilfe.
Man kann sich auch im Internet Hilfe holen, ja, auch über künstliche Intelligenz. Also es gibt ja im Moment eine Menge neuer Angebote. Und Therapieplätze, wissen alle, die mal danach gesucht haben, sind begrenzt. Therapeuten haben sehr viel zu tun, auch gerade mit jungen Leuten. Wie bewertest du das, was man jetzt von den Influencern oder halt auf YouTube im Internet bekommt?
Da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich bin gar nicht so kritisch. Da bin ich ganz ehrlich. Ich finde es total gut, dass Menschen heutzutage die Möglichkeit haben, wirklich auch zu Experten und Expertinnen für sich selber zu werden. Und ich habe auch das Gefühl, da ist ganz viel passiert. Also heute kommen Menschen viel, viel informierter in die Sprechstunde. Und das weiß ich zu schätzen. Was ich natürlich ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn ich selber mitbekomme, dass auf Social Media irgendwie Begriffe ventiliert werden, ohne dass die Konzepte dahinter so richtig verstanden sind oder dass eigentlich normales Verhalten pathologisiert wird. Das sind so Trends. Aber dann denke ich, ja gut, da müssen wir dann halt jetzt gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Erstmal finde ich per se die Aufmerksamkeit für das Thema gut. Ja, wie gesagt, mit einem kleinen Aber, dass wir auch aufpassen müssen, dass es jetzt nicht so ein bisschen die Schraube überdreht.
Was heißt es, dass Alltäglichkeiten pathologisiert werden?
Ja, also es geht sogar noch ein bisschen weiter. Es gab eine Studie in England, wo Schülern beigebracht werden sollte, sich gut um ihre Psyche zu kümmern. Mhm. Und erst hat das tolle Effekte gehabt, aber dann hat man mittel- und langfristig festgestellt, dass es diesen Schülern schlechter geht als einer Vergleichsgruppe. Und daraus muss man ja auch irgendwie Schlüsse ziehen, ne? Wenn über 12.000 Schüler und Schülerinnen, die dabei untersucht wurden, ein schlechteres Allgemeinbefinden haben, dann muss ich das auch ernst nehmen. Ne? Also das zeigt mir, dass vielleicht ein eher ungerichteter Problemfokus ohne passende Hilfsangebote zum Beispiel vielleicht nicht günstig ist. Oder dass zu viel Aufmerksamkeit auf eigentlich normales Verhalten plötzlich sich komisch anfühlt oder krankhaft bewertet wird. Und da müssen wir, glaube ich, im Moment vielleicht ein bisschen hingucken.
Interessant finde ich auch den Trend, dass es doch so Effekte gibt, dass wenn alle, ich sage jetzt mal alle, so gefühlt ADHS jetzt haben, dass man irgendwie dazugehören möchte oder glaubt bei den kleinsten Anzeichen, man gehört bestimmt dazu.
Wobei meiner Erfahrung nach die, die dann wirklich den Weg gehen, die auch das Gefühl haben, das ist nicht nur so ein Internetspaß, sondern ich habe Leidensdruck, ich bekomme meinen Alltag nicht gut geregelt, ich habe wahnsinnige Konzentrationsschwierigkeiten oder verpasse wichtige Termine oder so, die dann den Weg gehen in die Diagnostik und vielleicht auch dann in Behandlung kommen, die haben recht. Also für die ist das nicht nur so anschlussfähig oder dass die da empathisch mitschwingen, sondern die sehen das und denken, ach endlich, jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Also
und das ist ja auch gut, dass vieles heute viel ernster genommen wird. Ja. Und nicht immer so, komm, wird schon besser, wenn du nicht so viel dran denkst. Ne?
Ja.
Also da hat sich Gott sei Dank einiges getan. Ja. Psychischer Stress, Ängste, Depressionen, Familienstreit. Wenn sich Therapeutinnen wie du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag damit beschäftigen, geht das wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, nicht ganz spurlos an euch vorbei. Umso wichtiger, dass auch Therapeutinnen auf ihre Psycho- oder Psychenhygiene achten und sich möglicherweise sogar selbst professionelle Unterstützung holen. Andreas Moll.
Hagen im Bremischen. Sitzung bei Psychotherapeutin Maike Langrock. Heute ist mit Helen Holeschowski eine beruflich erfolgreiche Frau zum Erstgespräch in der Praxis. Ihr Thema, sie steckt irgendwie fest, in einer Art seelischer Sackgasse.
Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich beruflich weiterentwickeln möchte und ich kann es einfach nicht, weil irgendwas mich blockiert.
Du stellst dir mal vor, das ist jetzt ein Autobus und unser inneres Kind, das sitzt vorne am Steuer. Wenn das innere Kind Angst bekommt, dann reißt es das Lenkrad um und sagt, nö, das mache ich nicht mit und haut ab. Das heißt, das innere Kind hat die Macht. Das innere Kind sind 95% unseres Unterbewusstseins.
Auch die Therapeutin hat wie jeder Mensch ein inneres Kind und spürt am Ende der Sitzungen in sich hinein.
Danach habe ich immer sehr oft dieses Gefühl, ich muss mich bewegen. Na, ich muss dann wirklich Psychohygiene betreiben. Ich muss dann nur an mich denken und fühlen, was brauche ich jetzt.
Einklang mit der Natur, runterkommen. Das gibt sie auch ihren Klientinnen und Klienten mit auf den Weg. Maike Langrock therapiert morgens und abends. Dazwischen geht es an die frische Luft, den Kopf frei bekommen, hier in der Wesermarsch. Etwa mit Therapiepferd Spardo. Mit ihm geht sie genauso feinfühlig um, wie mit den Menschen, die sie berät.
Und wenn ich mit ihm so Übungen mache, na, dass ich dann halt als Therapeutin mache ich ja auch mit den Klienten sehr viel EMDR. Und das kann man auch mit den Pferden machen. Na, wenn man jetzt so hier über die Augenaura geht, dann entspannt sich das Pferd ganz doll. Es gibt auch ganz besondere Punkte und Bewegungen, die man machen kann. Und dann ist das Pferd total entspannt.
Und die Therapeutin gleich mit. Ausritt am Nachmittag. Die Weite der Wesermarsch, das flache Land beruhigt sie. Wie ein Neustart fürs Nervensystem.
Wenn ich hier reite und diesen Feldweg hier runterreite und alleine diese Wiesen hier sehe, ich vergesse alles. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit nur lachen vor lauter Freude.
Gegen Abend die nächste Sitzung. Doch diesmal eine für sich selbst. Supervision. Therapie für die Therapeutin. Sie wurde in einer Paartherapiesitzung getriggert.
Dass wir noch mal gucken, auch was es mit mir zu tun hat, warum es mich beschäftigt. Dass zwei Menschen vor mir sitzen und beide eine unterschiedliche Wahrnehmung haben und auch eine Wahrheit haben. Ne?
Fühlst du dich dann angelogen?
Wenn ich merke, ich nehme es mit und ich denke drüber nach, dass ich dann Supervision nehme, um zu gucken, warum nehme ich es denn mit? Was hat das mit meiner eigenen Geschichte zu tun? Und eine gute Therapeutin ist, wenn man selbst eine gute Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, um eben nicht getriggert zu werden.
Immer mal das Gespräch mit KollegInnen zu suchen, sich auszutauschen. Auch im Freundeskreis, dass man mal anonym sagt, Mensch, da hatte ich aber jemanden, oh Gott, das geht mir nicht aus dem Kopf. Dann wird man das einfach mal los, das ist ganz wichtig. Also das ist unerlässlich.
Nicht nur das Gespräch mit der Kollegin, auch die Natur, der Sport, die Gespräche und Gänge mit Freund Thomas und Hündchen Coco therapieren und entlasten Therapeutin Maike Langrock.
Ja, sich draußen, so wie hier, an schönen, besonderen Orten Kraft holen, das machst du auch. Wir sind an deinem Kraftort, du bist aber auch Supervisorin, von daher kennst du das und holst dir auch Unterstützung, bildest dich auch immer wieder weiter. Und hier aber in Finnland.
Ja.
Kommst du zur Ruhe? Warum ausgerechnet hier?
Also ich bin ja gebürtig halbe Finnin und es ist aber so, dass meine Mutter jung verstorben ist, so dass ich immer das Anliegen hatte, mir das so zurückzuerobern. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen mit so einem Migrations- oder halben Migrationshintergrund oder wie auch immer haben, dass sie so das Gefühl haben, mir fehlt da sowas. Und ich habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mir Finnland zu erobern. Und wir haben da jetzt tatsächlich ein Plätzchen am See, ein Häuschen im Wald.
Sieht das so aus?
Das sieht ganz ähnlich aus.
Du bist ganz nah am See und hast so eine Holzblockhütte zusammen mit deiner Familie, mit deinem Mann.
Ja.
Kleines Bötchen, Sauna.
So ist es.
Zimtschnecken haben wir extra für dich besorgt.
Und Kaffee, ihr seid wirklich der Wahnsinn.
Oder?
Ja, magst also ich bin ganz im Glück.
Das ist typisch finnisch auch?
Ja, das hier heißt Pulla, das ist Gebäck.
Magst du davon oder nimmst du gleich ein Ganzes? Du kannst auch, wir haben ja genug. Nimm doch gleich ein Ganzes. Ne? Ich probiere mal hier so ein Stück. Ja, aber diese Erfahrung, dass deine Mutter früh gestorben ist, du warst, glaube ich, 13, hat dich das auch so diese frühe Aufarbeitung von Trauer und Verlust so ein bisschen zu dem Beruf gebracht, in dem du heute bist?
Also ganz bestimmt. Ich glaube, wenn man so jung ist und schon irgendwie mit dem Thema konfrontiert, wie kann ich jetzt starke Emotionen managen? Mhm. Und wie kann ich überhaupt weiter... Also leben tatsächlich, das ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, wenn Mama plötzlich weg ist. Und da ist man schon herausgefordert, so in so einem jungen Alter. Und dann habe ich aber wiederum die Erfahrung gemacht, aha, ich kann das, ich schaffe das, ich weiß, was mir geholfen hat. Ich hatte tolle andere Bezugspersonen.
Dein Bruder?
Ja, auch. Mhm. Also auch Tante, auch Oma. Ich hatte starke Frauen auch um mich herum. Ich hatte eine tolle Kunstlehrerin. Also ich hatte wirklich auch Leute, die mir auch in dieser schweren Zeit beigestanden haben. Ich hatte keine Therapie, aber ich hatte die Erfahrung, dass es hilfreiche Menschen gibt. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt.
Und heute ist es die Natur, die dir hilft. Da brauchst du gar nicht mehr unbedingt noch mehr Menschen um dich herum. Du hast ja deine Lieblingsmenschen natürlich, aber das ist eben auch ein Kraftort. Und wir zeigen mal, wie traumhaft schön es da ist. Mhm. Als ich die Bilder erst gesehen habe, so von oben mit diesen riesen Seenplatten, habe ich da ein bisschen wie Ostholstein, nur in größer.
Ja.
Und hier sehen wir dich auf dem Sub.
Ja, ich weiß, man sollte eigentlich da drauf stehen, aber...
Ah, so sieht es viel gemütlicher aus.
Oder?
Man muss ja nicht mal diesen Stress machen. Mit.
Kaffeetasse wird vorne drauf balanciert.
Das ist ja echt schön. Traust du dich in das Wasser? Ich finde immer so große Waldseen, ein bisschen unheimlich, du nicht.
Nö, ich gehe da rein.
Viel wandern. Das Spannende ist ja, dass dein Mann auch Therapeut ist, Psychotherapeut. Mhm. Hilft es eigentlich in so einer Beziehung, weil ja jeder theoretisch genau weiß, wie es geht und dass die Streitereien eine zweite Ebene haben, da kann man direkt zur zweiten Ebene.
Ja, also es ist total interessant, weil also wir sind Mann, Frau sowieso. Er ist Arzt, er ist Psychiater und ich bin halt Psychologin und Therapeutin. Und er arbeitet tiefenpsychologisch fundiert und ich bin Verhaltenstherapeutin.
Das heißt, wenn ihr zusammen aufs Sofa geht, geht ihr eigentlich auf die Couch.
Ja, manche nennen es irgendwie Smalltalk, wir nennen es Deep Talk. Nee, es ist, wir streiten wirklich wenig, muss man sagen, weil wir, glaube ich, so eine Art gefunden haben miteinander. Also wenn wir einen Konflikt haben, fühlen wir es immer interessant. Sag ich so, ach, interessant.
Dann guckt ihr so von oben so ein bisschen drauf. Ihr steckt nicht so drin wie andere Menschen und seid dann beleidigt und schlagt die Türe, sondern wollt dann wissen, warum, was euch da jetzt gerade so piekst.
Und dann sprechen wir darüber. Also ich finde das eine unglaubliche Bereicherung, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass das für Außenstehende irgendwie seltsam wirkt oder die denken, wie anstrengend muss das denn sein? Aber ich finde es großartig.
Ja, vor allem, wenn du jemand bist, und ich habe das Gefühl, das ist so, du bist ja auch als Supervisorin eine, die sich immer auch weiterbildet und interessiert ist, warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie sich entwickeln. Interessant ist auch, dass du, wenn ich das sagen darf, zum dritten Mal verheiratet bist. Jetzt könnte man ja denken, ist es jetzt besonders glaubwürdig oder besonders unglaubwürdig, wenn ausgerechnet du mir sagst, wie Beziehung funktioniert.
Ach ja, ich weiß, ich habe aufgehört, mich dafür zu rechtfertigen. Ich habe halt das erste Mal wirklich sehr jung geheiratet. Da war ich 23. Ja. Heute sind meine Söhne in dem Alter und ich gucke mir die an und denke, oh, das ist jung. So, okay, und das zweite Mal, ja, ich habe jedes Mal wirklich aus Liebe und Überzeugung geheiratet, aber es hat nicht sollen sein. Ne? Also da steckst du auch als Therapeutin ja nicht immer drin, alles toll hinzukriegen, nur weil du Expertise hast. Und dann
im Grunde hast du es ja toll hingekriegt, weil du wahrscheinlich gemerkt hast, es geht nicht und hast nicht wie andere 30 Jahre trotzdem weiter versucht, sondern du hast dann gesagt, nee, das passt nicht. Man kann auch nicht trotz Psychologie alles passend machen, oder?
So ist es, so ist es. Und ich habe vor allen Dingen ehrlich gesagt auch an meine Kinder gedacht, und da schließt sich vielleicht auch ein bisschen der Bogen zu der Familientherapie und zu diesem Anliegen, dass ich dachte, Kinder profitieren nicht von dem schlechten Modell, das ich hier abgebe, von dieser strittigen Situation, von diesen Konflikten, von der aufgeriebenen Mutter, die ständig nur gestresst ist, sondern ich glaube, Kinder haben auch glückliche Eltern idealerweise verdient, wenn man das so sagen kann. Und ja, das hat zu der Entscheidung beigetragen. Aber wir sind alle gut, das ist das Schöne. Also wir sind trotzdem alle, also auch in diesem erweiterten Patchwork, alle ganz gut
miteinander. Toll, prima hingekriegt. Ja. Diese Tassen, die ich gerade auch schon fast umgeschüttet habe, sind die typisch für Finnland?
Ich habe die auch, die hängen bei mir in der
Küche. Also zwei Finger hier so rein und dann mit diesem breiten Hand.
Die kannst du dir an deinen Wanderrucksack hängen, wenn du auf die Jagd gehst.
Also wenn ich dich mal besuchen komme, dahin wandere in den Wald.
Genau, dann machen wir
auch so eine Tasse mit.
Bei uns gibt es einen Wanderweg, der heißt, der führt zum Würstchenstrand.
Würstchen, da gibt es dann auch noch eine Bratwurstbude oder was?
Macaraniemi, nee, den nimmst du mit natürlich im Rucksack. Und da gibt es dann so eine Feuerholzbude, also da gibt es eine Hütte, da wird Holz vorgehalten. Da kann jeder, der mag und da vorbei wandert, sich den Grill anschmeißen und Würstchen grillen.
Also machst wirklich Lust auf mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, hier so wenig Menschen, wenn man so viel und dicht mit Menschen ist, tut das natürlich besonders gut.
Total.
Wir haben jetzt hier was Süßes, da wird Zeit, dass wir auch was Salziges kriegen. Und das kriegen wir von Hanna, sie sieht rot. Das schmeckt.
Dann esse ich jetzt.
Hallo, heute koche ich mit meinem absoluten Lieblingsgemüse in dieser Saison, und zwar die rote Beete. Die wächst bei mir im Garten ganz viel. Die schmeckt gleich süßlich, bisschen erdig, und die wird heute gebacken. Und zwar im Ofen mit ein bisschen Olivenöl und Ahornsirup. Dazu gibt's Labneh. Das ist Joghurt, der wurde abgehangen. Obendrauf gibt's geröstete Haselnüsse. Und wir fangen natürlich als erstes an, die rote Beete zu schälen. So, die rote Beete wird in Spalten geschnitten und ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Also viele kennen rote Beete aus dem Glas, eingelegt oder roh als Salat. Aber wenn man die rote Beete backt und die noch so ein bisschen Biss hat, dann schmeckt die richtig, richtig lecker. So, und jetzt kommen die Gewürze dazu und natürlich ordentlich Salz. Dann haben wir Ahornsirup für die Süße. Der Ahornsirup karamellisiert zusammen mit der roten Beete im Ofen und es gibt so eine richtig schöne glänzende Glasur oben drüber. Dazu kommt jetzt noch Olivenöl. Dann darf natürlich die Säure nicht fehlen. Ein Spritzer Zitrone. Es geht auch ein bisschen Weißweinessig. Und dann haben wir frischen Thymian. Ich finde, der passt immer sehr gut. So, und natürlich etwas Pfeffer, frisch gemahlen. Ich habe mir den Ofen vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da geht die rote Beete rein für ca. 35 bis 45 Minuten, bis sie weich sind, aber noch ein bisschen bissfest. So, und jetzt geht's zu unserem Dip. Ich habe hier griechischen Joghurt mit einer hohen Fettstufe, der hat jetzt 10%. Den habe ich mit etwas Salz gemischt und über Nacht abtropfen lassen. Das Salz macht, dass ein bisschen Feuchtigkeit entzogen wird und der ein bisschen fester wird von der Konsistenz. Und das nennt man dann Labneh. Das ist eine Art Frischkäse und bildet die Basis für unsere Vorspeise. Jetzt kann man hier richtig gut sehen, wie fest der geworden ist. Das Ganze mischen wir mit etwas Olivenöl. Dann darf natürlich eine kleine Prise Salz nicht fehlen. Für die Frische kommt Zitronenabrieb dazu und noch ein kleiner Spritzer Zitrone. Und jetzt kommt hier unser besonderes Gewürz. Ich habe mich für Anis entschieden. Also es ist ja ähnlich wie Fenchel, ein bisschen süßer vom Geschmack her. Und da mischen wir ungefähr einen halben Teelöffel mit rein. Ich habe hier Haselnüsse genommen, die habe ich für 160 Grad im Ofen geröstet. Man könnte auch Pistazien nehmen oder Walnüsse, das passt auch richtig gut. Die haben wir fertig und jetzt können wir eigentlich schon anrichten. Ich guck mal, was die rote Beete im Ofen sagt. So, die sehen super aus. Ich habe noch ein bisschen Honig, ein bisschen Olivenöl und etwas frische Minze drüber gegeben. Das rundet das Ganze jetzt perfekt ab. Und das ist mal eine andere Art, rote Beete zu essen mit diesem cremigen Dip. Ich probiere das jetzt mal und ich sag mal so, das schmeckt.
Mmh. Mmh. Sieht wie immer toll aus, mmh, oder?
Super lecker.
Und vor allem diese Handschuhe bei rote Beete immer sehr, sehr praktisch. Ja. Ne? Franka, gibt es den ultimativen Tipp für Familien, die uns jetzt zugeschaut haben? Oder auch Beziehungen?
Den ultimativen Tipp. Also ich habe tatsächlich einen, den ich richtig Gold wert finde. Und zwar ist das die 5-zu-1-Formel. Die geht auf den Paartherapeuten John Gottman zurück. Und die sagt, dass man, wenn man einmal irgendwie gemeckert hat oder den anderen kritisiert hat oder irgendwie so ein bisschen unwirsch aufeinander reagiert hat, dass es mindestens 5 positive, liebevolle, zugewandte, freundliche Gesten braucht, um das wieder auszugleichen. Mhm. Und das ist ein Tipp, den finde ich deshalb so wichtig und wirklich Gold wert, weil der zum Beispiel auch das Zusammenleben mit meinen Teenagern so verbessert hat. Also da musste ich mir auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, oh, ich mecker ganz schön viel. Und woher sollen die eigentlich wissen, dass ich die wirklich von Herzen liebe, wenn das, was sie hören, immer nur Kritik ist? Also 5-zu-1.
Also viel Liebes sagen, ein bisschen sagen. Luft unter die Flügel machen,
ja,
und bringen. Gibt es auch noch was, was wir von den Finnen lernen können, weil wir gerade in Finnland waren?
Ja, von den Finnen kann man das Lebensgefühl Sisu vielleicht adaptieren. Sisu ist nicht zu übersetzen, aber es bedeutet sowas wie Mut, Durchhaltevermögen.
Dranbleiben.
Dranbleiben und
dran glauben.
Ja.
Franka, vielen Dank. Das war total spannend und schön mit dir.
Ja, vielen lieben Dank.
Und wenn Sie Lust bekommen haben und Interesse haben, dann schauen Sie natürlich rein in die ARD ab Donnerstag in die 5-teilige oder 6-teilige Serie. 5. Bis dahin. Und morgen kommt Xavier Demestre, Star-Harfenist. Freuen wir uns auch sehr drauf. Und natürlich, wenn Sie wieder dabei sind, geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Schönen Start ins Wochenende. Tschüss.